Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Channel 9 System Center Reihe, dieses Mal zum Operations Manager, genauer gesagt zu häufigen Problemen und Overrides. Mein Name ist Philipp Löwer, ich bin Senior Infrastructure Support Specialist beim Education Support Center Deutschland und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit dem Video noch etwas Neues zeigen kann. Im ersten Teil des Videos geht es um häufige Probleme bei der Installation vom Operations Manager sowie beim Deployment der Agenten und beim Betrieb vom Operations Manager. Und anschließend schaue ich mir an, welche Ursachen Probleme in der Agentenkonnektivität haben können. Im zweiten Teil des Videos betrachten wir Overrides, beantworten die Frage, was Overrides eigentlich sind, und ich zeige, wie ein Override eingerichtet wird. Beginnen wir mit den häufigen Fehlern bei der Installation oder dem Deployment. Im Endeffekt haben Fehler bei der Installation oder dem Deployment zwei verschiedene Ursachen. Die fast immer auftretenden Fehler sind die, die auf fehlende Voraussetzungen zurückzuführen sind. Die Fehler sind nicht weiter tragisch. Die fehlenden Voraussetzungen müssen halt nachinstalliert werden oder müssen behoben werden. Anschließend funktioniert die Installation. Etwas schwerwiegendere Fehler, die sich auch bei der Installation zeigen können, beispielsweise dadurch, dass Rechte auf einem SQL-Server fehlen, sind Fehler, die auf die falsche Planung der Umgebung zurückzuführen sind. Häufig zeigen sich diese allerdings erst lange nach der Installation, beispielsweise nach 5 oder 10 Jahren, auch wenn zwischendurch schon auf neue Operations Manager Versionen aktualisiert wurde, zeigen die sich dann dadurch, dass die Umgebung, die Operations Manager Umgebung, nicht mit der Active Directory Umgebung mitskaliert und durch die höhere Anzahl an Agenten in einer wachsenden AD-Umgebung einfach überfordert ist. Wichtig ist es daher, die SCOM-Umgebung im Vorfeld richtig zu planen, abzuschätzen, wie könnte die Umgebung in 5 Jahren aussehen, wie groß könnte die Umgebung in 10 Jahren sein und dementsprechend alles einzurichten. Bei der Planung muss man dann in zwei verschiedene Szenarien unterscheiden, zum einen in ein Single-Server-Szenario und in ein Distributed-Deployment-Szenario. Das Single-Server-Szenario, wie hier auch zu sehen und wie der Name schon sagt, vereint alle Rollen des Servers bzw. alle Rollen des Operation Managers auf einem Server, außer der Konsole. Die Operations-Konsole kann auch auf dem Server installiert sein, kann aber auch auf einem externen Server oder auf einem externen Client installiert werden. Im Endeffekt geht von der Operations-Konsole aber ohnehin keine so hohe Auslastung aus, dass es keinen großen Unterschied macht. Das Single-Server-Deployment ist eigentlich nur für Testumgebungen zu empfehlen, da es nicht mitskaliert, einige Funktionen nicht unterstützt und deswegen sollte die Umgebung mal wachsen, sehr schnell an seine Grenzen stößt. Theoretisch könnte das Single-Server-Deployment auch für kleine Unternehmen verwendet werden, bei denen sicher ist, dass die AD-Umgebung oder die IT-Umgebung nicht wachsen wird. Allerdings wäre mir das Risiko in diesem Fall immer noch zu hoch und ich würde stark davon abraten. Für 99% aller Operations-Manager-Produktivumgebungen ist daher das Distributed-Deployment das Richtige. Das Distributed-Deployment unterstützt alle Features und Rollen, skaliert sehr gut und unterstützt eben auch Funktionen wie Hochverfügbarkeit und ist in Multi-Domain-Umgebungen nutzbar. Die Einrichtung eines Distributed Deployments unterscheidet sich insofern vom Single-Server-Deployment, als dass die Rollen auf mehrere Server aufgeteilt werden. Das bietet allerdings den Vorteil, dass sollte man mehr Management-Server brauchen, man einfach weitere Management-Server in einem Ressourcen-Pool hinzufügen kann oder man installiert weitere Gateway-Server oder erweitert die SQL-Datenbank bzw. vergrößert das SQL-Server-Cluster und so weiter und so fort. Die Frage nach der eigentlichen Dimensionierung der Server stellt sich allerdings auch bei kleineren Umgebungen, wenn von jedem Server nur eine Instanz verfügbar ist. Microsoft beantwortet diese Frage mit einer Excel-Tabelle. Die Tabelle hört auf den Namen System Center 2012 Operations Manager Sizing Helper Tool. Einen Link dazu habe ich in die weiteren führenden Links zu diesem Video getan. Da kann man sich die Excel-Tabelle herunterladen, mit den Informationen über die Umgebung bestücken und die Tabelle versucht einem dann ungefähr zu sagen, wie viele Server man benötigt, wie stark die Server sein müssen und die ganzen weiteren Eckdaten der zukünftigen Operations Manager Umgebung. Im Hinterkopf sollte man behalten, sollte man sich doch entscheiden, mehrere Rollen auf einem Server zu betreiben, erhöht das auch die Hardware-Anforderungen an den Server. Wie gesagt, häufig oder nahezu immer führen fehlende Voraussetzungen zu einigen Fehlermeldungen. Daher möchte ich ganz kurz nochmal die Voraussetzungen für den Operations Manager 2012 R2 besprechen. Alle Rollen vom Operations Manager 2012 R2 benötigen den Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 oder neuer, also Windows Server 2012 bzw. 2012 R2. Der Management Server benötigt außerdem das Windows Remote, die Windows Remote Verwaltung, das .NET Framework 4 oder 4.5. Und der Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 muss außerdem .NET 3.5.1 installiert sein und Windows PowerShell muss in der Version 2, 3 oder 4 vorliegen. Die Betriebskonsole erfordert für den Report Viewer die CLR-Typen für SQL Server 2012. Auch ein Link zu dem Download ist in den weiterführenden Links zu dem Video. Der Gateway Server braucht PowerShell in Version 2 oder 3. Außerdem müssen die Microsoft Core XML Services in Version 6 auf dem Management Server vorliegen und das .NET Framework 4 wird benötigt, wenn es Unix- oder Linux-Agenten im Netz gibt, beziehungsweise wenn Netzwerkgeräte verwaltet werden sollen. Interessanter ist die Webkonsole, da es bei der Webkonsole häufig in den letzten beiden Punkten zu Problemen kommt. Weniger Probleme macht, dass man IIS in Version 7.5 oder höher benötigt. Außerdem müssen die IIS-Verwaltungskonsole installiert sein und 12 weitere Rollendienste. Eine Liste von den notwendigen Rollendiensten findet sich ebenfalls unter den weiterführenden Links. Eine HTTP- oder HTTPS-Bindung muss konfiguriert sein. Die Webkonsole kann nicht auf einem Computer mit SharePoint installiert werden und auch hier ist das .NET Framework in Version 4 erforderlich. Zu den angesprochenen Problemen führen allerdings die beiden letzten Punkte. Die ISAPI- und CGI-Einstellungen müssen in IIS für ASP.NET 4 aktiviert sein. Sollte das Ganze nicht der Fall sein, muss man das über das IIS-Management nachholen. Außerdem muss der IIS installiert werden, bevor man das .NET Framework 4 installiert. Sonst muss man ASP.NET 4 beim IIS registrieren. Das Ganze kann man über den hier abgebildeten Befehl machen. Für die Agenten gibt es einige wenige Voraussetzungen. Für die Agenten unter Windows braucht man die PowerShell in Version 2 oder 3, vorausgesetzt, die Agenten werden von einem Management-Pack überwacht, das PowerShell-Skripte auf diesen Clients ausführt. Für Unix- und Linux-Computer gibt es keine direkten Anforderungen, sondern es gibt eine Liste der unterstützten Systeme, die findet sich ebenfalls in den weiterführenden Links. Abschließend kommen wir zu den Voraussetzungen für die Datenbankserver. Alle Datenbankserver brauchen eine SQL-Version ab Version 2008 R2 Service Pack 1. Sollte man den SQL-Server 2008 R2 Service Pack 3 einsetzen wollen, muss man das Ganze vom Service Pack 2 auf 3 aktualisieren. Eine direkte Installation von Service Pack 3 ist nicht möglich. Der Berichterstattungsserver benötigt die Remote-Registrierungsdienste und die SQL-Server-Reporting-Services dürfen nur im systemeigenen Modus, nicht im integrierten SharePoint-Modus betrieben werden. Data Warehouse und Betriebsdatenbank-Server brauchen die Volltextsuche im SQL-Server. Das Ganze klingt deutlich komplizierter, als es im Endeffekt tatsächlich ist. Viele von den Voraussetzungen erfüllen die Systeme von Haus aus. Die anderen Voraussetzungen können entweder manuell nach einem Download installiert werden oder über den Server-Manager. Das einfachste Mittel für die automatische Installation ist allerdings, das Ganze über ein PowerShell-Skript zu machen. Dazu habe ich das PowerShell-Skript von Kevin Green verlinkt. Ich zeige mal ganz kurz, wie das Skript aussieht. Das ist das besagte Skript. Am Skript muss hier eine Anpassung vorgenommen werden. Und zwar muss da ein Pfad zu einem Windows Server 2012 R2 Installationsmedium vorliegen. Das heißt, im Endeffekt muss nur der Laufwerksbuchstabe zum Laufwerksbuchstaben für das Installationsmedium geändert werden. Anschließend kann das Skript als Administrator ausgeführt werden und übernimmt die vollständige Installation. Kommen wir jetzt zum Agentendeployment. Das Agentendeployment führt in seltenen Fällen auch zu Fehlern. Wichtig ist zu wissen, dass es drei verschiedene Wege gibt. Einmal die Push-Installation, die häufigste Art und Weise, Agenten zu verteilen. Dabei werden Agenten aus der Betriebskonsole vom SCOM heraus direkt verteilt. Zuerst führt man eine Entdeckung über den Operations Manager aus. Das heißt, er sucht beispielsweise im Active Directory nach Systemen, auf denen der Agent installiert werden könnte. Das Ganze funktioniert unter Windows, Unix und Linux Betriebssystemen. Wenn dann zum Beispiel im Active Directory ein Client gefunden wird und die Firewall Ports und die lokalen Administratorrechte, also Firewall Ports geöffnet sind und die lokalen Administratorrechte auf dem Zielsystem vorliegen, kann man das System einfach auswählen und die Installation wird automatisiert ausgeführt. Neben dieser automatischen Installation gibt es noch zwei manuelle Installationen. Einmal den Installationsweg via Befehlszeile. Das funktioniert sowohl unter Windows, Unix als auch unter Linux. Und es gibt noch die Installation über das Installationsmedium vom Operations Manager. Das funktioniert nur über Windows. Dabei nimmt man einfach das Installationsmedium, startet das im Zielsystem, also in dem System, wo der Agent installiert werden soll, und führt über Setup-Exe dann die Installation vom Agent aus. Ich möchte kurz das Agenten-Deployment über die Push-Installation zeigen. Dazu wechsle ich hier auf eine Testumgebung mit einem Operations Manager. Unter Administration, Device Management kann ich jetzt einen Discovery Wizard starten. Hier kann ich, wie gesagt, aussuchen, welche Art Gerät ich hinzufügen möchte, in diesem Fall ein Windows-Computer. Jetzt kann ich entweder eine automatische Suche in der Domäne ausführen lassen oder ich kann das Ganze etwas einschränken. In dem Fall sage ich, ich möchte nur Server finden und der Management-Server soll der Server sein, auf dem ich gerade bin. Ich habe auch nur einen. Im nächsten Schritt kann ich jetzt wieder auswählen, ob das Active Directory gescannt werden soll oder ich gebe vorher schon einen Namen für das Zielsystem an. In diesem Fall möchte ich das auf einem Exchange-Server installieren. Dafür nehme ich den X1. Jetzt suche ich das System bzw. den Account aus, der Administratorrechte auf dem Zielsystem hat. Das ist der, der bereits hinterlegt ist. Von daher kann ich einfach auf Discover gehen. Jetzt wird das System gesucht und wurde auch sehr schnell gefunden. Jetzt wähle ich aus, dass auf diesem System ein Client installiert werden soll, bzw. dass das System gemanagt werden soll. Hier kann ich mir jetzt aussuchen, wie, entweder über einen Agent oder ohne Agent. In diesem Fall möchte ich das Ganze über den Agent ausführen. Das heißt, der Agent soll installiert werden. Im nächsten Schritt kann ich noch sagen, auf welchem Pfad oder unter welchem Pfad der Agent installiert werden soll und mit welchen Credentials der Account bzw. der Agent Änderungen auf dem System ausführen soll. Das soll er über den System-Account. Und über Finish wird jetzt die Installation von dem Agent ausgeführt. Das dauert einen kleinen Moment. Tatsächlich hat es sogar etwas länger gedauert, aber wie zu sehen ist, wurde der Agent erfolgreich installiert. Das Feld kann geschlossen werden und unter Agent Managed sollte der X1 schon auftauchen und sobald das erste Mal Informationen vom Agent vorliegen, sollte er auch einen entsprechenden Status zugewiesen bekommen. Als nächstes kommen wir zu Fehlern im Betrieb vom Operations Manager. Viele von den Problemen lassen sich tatsächlich durch die Aktualisierung auf eine neue Management-Pack-Version lösen. Das heißt nicht durch eine neuere Version vom Operations Manager selbst oder durch eine neuere Version vom Client, sondern wirklich nur durch eine Aktualisierung des Management-Packs, das schon installiert wurde. Eine Liste mit den jeweils aktuellsten Management-Packs wird von Microsoft gewartet und findet sich unter den weiterführenden Links zu dem Video. Eine weitere häufige Fehlerursache ist die Verbindung zur SQL-Datenbank. Leider gibt es sehr viele Gründe, warum die Verbindung zur SQL-Datenbank fehlerhaft sein könnte. Beispielhaft zeige ich das hier an den Events mit der ID 31551 und 31565. Das ist auch tatsächlich ein relativ häufig auftretender Fehler, der dadurch entsteht, dass die SQL-Datenbank von einer Instanz in eine andere verschoben wurde und die Ursprungsinstanz anschließend gelöscht wird und die Verweise im Operations Manager aber immer noch auf die alte Instanz zeigen. Feststellen kann man das Ganze, indem man den Wert Database Server Name unter dem hier angegebenen Registry Pfad überprüft und wenn nötig ändert. Genauso muss man in der config-service.config-Datei nach dem alten SQL-Servernamen suchen und den durch den neuen ersetzen. Ein häufiger auftretendes Problem, was nahezu immer die gleiche Ursache hat, ist, dass das Deaktivieren einer Warnung neue Warnungen verhindert. Das Problem kann dann auftreten, wenn man die Warnung eines Monitors deaktiviert. Um zu verstehen, warum, muss man unterscheiden, wie Ereignisse vom Operations Manager überwacht werden. Zum einen geschieht das über Regeln. Regeln sammeln Daten aus Quellen wie dem Event-Log, Log-Dateien oder dem Performance-Monitor. Die Daten werden anschließend in der Operations Manager Datenbank gespeichert, werden ausgewertet und sobald ein bestimmter Eintrag in der Datenbank einen vorher definierten Wert überschreitet, wird eine Warnung ausgegeben. Der zweite Weg ist über einen Monitor oder Monitore im Deutschen. Monitore überwachen den Health State einer Anwendung oder Anwendungskomponente. Das heißt, die enthalten selbst schon die Logik und können aus den Daten, die sie sammeln, errechnen, ob der Zustand gut ist oder schlecht ist, beziehungsweise bei einem Three-State-Monitor, ob er gut ist, okay ist oder schlecht ist. Das heißt, sie unterscheiden entweder in Grün und Rot oder in Grün, Gelb und Rot. Die Unterschiede zwischen den Regeln und den Monitoren sind eben, dass Regeln Daten sammeln und diese speichern. Monitore sammeln die Daten auch, werten die aber sofort aus und speichern nur die Zustandsänderungen in der Datenbank. Angenommen, das Logfile-Verzeichnis auf einem Rechner wird von einem Monitor überwacht und der Monitor wechselt in den Zustand Rot, wenn 90% der Kapazität belegt sind. Sollte der Monitor dann gelöscht werden, gibt es keine erneute Warnung, wenn er von 90 auf 95% wechselt. Außer vorher ist man einmal aus diesem Zustand rausgekommen und der Monitor war wieder grün. Daher sollte ein Monitor nie von Hand gelöscht werden, denn sobald die Ursache behoben ist, wechselt der Monitor seinen Zustand auch selbstständig. Sollte die Ursache zwischendurch allerdings nicht behoben werden, sondern das Problem sich eher noch verschärfen, der Monitor wurde aber gelöscht, wird keine neue Warnung ausgegeben. Nun zu der Agentenkonnektivität. Das Problem ist, dass es sehr viele Gründe gibt, warum die Verbindung zwischen Agent und Management-Server fehlschlagen kann. Unter anderem durch DNS, Kerberos, durch die Firewall oder Registry-Einträge. Teilweise auch, weil einfach die Netzwerkkabelverbindung nicht mehr steht, weil Pakete verloren gehen oder weil der Agent eine neuere Version hat, beziehungsweise eine neuere Version benötigte, damals aber manuell installiert wurde und deswegen vom Operations Manager nicht automatisch aktualisiert wird. Das heißt, man müsste von Hand aktualisieren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, warum es zu diesem Problem kommen könnte. Einige Schritte, die man durchführen kann, oder die ersten Schritte, die ich immer durchführe, um das Problem zu erkennen, ist, zuerst schaue ich im Operations Manager Event Log. Anschließend schaue ich nach dem Agent Health State in der Operations Manager Konsole. Das Ganze ist zu finden unter Monitoring, Operations Manager, Agent Details, Agent Health State. Und hier sollten normalerweise alle Agenten aufgeführt werden. Zum einen in dem Zustand, den sie von sich selbst berichten, auf der rechten Seite, und im Zustand, den der Operations Manager über diesen Agent ermittelt, auf der linken Seite. Im nächsten Schritt schaue ich in den Microsoft Monitoring, beziehungsweise schaue ich, ob der Microsoft Monitoring Agent Dienst überhaupt noch läuft. Sollte der nicht laufen, starte ich ihn. Und wenn auch das noch nicht zu einer Lösung geführt hat, kann man immer noch die Netzwerkverwendungen überprüfen, beziehungsweise dann kann man den Health Service starten, sollte dieser gestoppt sein. Man kann den Health Service neu starten und den Health Service Status löschen und schauen, ob es wieder zu einem Problem kommt. Man kann den Agent aus der Betriebskonsole heraus reparieren. Das Ganze ist hier zu finden. Hier Repair oder mit der rechten Maustaste Repair. Was dieser Reparaturvorgang durchführt, ist im Endeffekt nur eine erneute Push-Installation des Agenten. Das heißt, wenn die Push-Installation schon beim letzten Mal nicht funktioniert hat und der Agent manuell installiert wurde, wird auch das wieder zu einem Problem führen. Wenn die Netzwerkverbindung nicht vorhanden ist, beziehungsweise Netzwerkverbindung aus irgendeinem Grund nicht steht, würde es zu einem Problem führen. Wenn der DNS nicht funktioniert, beziehungsweise DNS nicht aufgelöst werden kann, wenn es Kerberos-Probleme gibt oder eine Firewall dazwischen ist, wird auch diese automatische Push-Installation nicht das Problem lösen. Und auch der letzte Schritt, die manuelle Neuinstallation vom Agent, wird das Problem dann nicht lösen, denn dann kann der Agent zwar manuell vor Ort installiert werden, kann aber noch immer keine Verbindung zum Operations Manager aufbauen. Sollte eins dieser Probleme vorliegen, sollte man das aber normalerweise schon im Event-Log vom Operations Manager sehen. Eine allgemeine Lösung oder ein allgemeines Allheilmittel kann man aber leider für keines der Probleme beim Operations Manager vermitteln. Kommen wir zum zweiten Teil, das sind Overrides. Warum braucht man Overrides? Im Endeffekt, weil einfach jede Umgebung anders ist und die Standardregeln und Monitore, die es gibt, nie ausreichen. Overrides bieten jetzt eine Möglichkeit, diese Regeln und Monitore anzupassen. Daher basieren die Overrides immer noch auf den zugrunde liegenden Regeln des Management Packs, werden aber eben so verändert, zum Beispiel indem ein Wert, auf den geprüft wird, hochgesetzt wird oder heruntergesetzt wird oder eine Regel aus einem Management Pack wird deaktiviert, sodass sie zu der Umgebung, die sie überwachen sollen, passen. Bei den Overrides sollte man ein, zwei Best Practices beachten. Die wichtigsten sind meiner Meinung nach, dass man für jedes Management Pack ein zugehöriges Override Management Pack erstellt, damit man die veränderte Regel nicht wieder im Ursprungsmanagement Pack speichert, sondern in einem neuen, sodass der Überblick gewährleistet ist. Und außerdem sollte man Overrides nicht über den Disable Override Dialog deaktivieren, sondern stattdessen über die Override Option dort dann den Enable Parameter wählen und auf False setzen. Dadurch kann man den Speicherort festlegen und kann das in das Override Management Pack speichern und außerdem ist es dadurch deutlich übersichtlicher. Microsoft empfiehlt außerdem noch Overrides für Gruppen und nicht für einzelne Instanzen festzulegen, da sie sagen, das vereinfacht die Administration und ist übersichtlicher. Und Microsoft empfiehlt selbstverständlich Overrides zu testen und vor dem Einsatz in einer Produktivumgebung das Ganze ausführlich in anderen Umgebungen auf Kompatibilität zu prüfen. Wie richtet man Override im Endeffekt ein? Unter Monitoring Active Alerts zeigt sich in meinem Fall jetzt dreimal die gleiche Fehlermeldung. Allerdings ist das im Endeffekt relativ egal. Ich werde für diese Fehlermeldung jetzt einen Override festlegen. Das kann ich entweder über Disable the Rule machen. Wie vorhin erwähnt, ist das aber nicht unbedingt empfehlenswert, da das nicht Best Practice ist und zu Übersichtsproblemen führt. Daher kann man genauso über Override the Rule gehen, kann da dann auswählen, ob man den Override für dieses Objekt insgesamt anfertigt, also für in diesem Fall für den Server, ob man das für alle Objekte der Klasse anlegt, ob man das für eine Gruppe, wie von Microsoft empfohlen, anlegt, ob man das für ein bestimmtes Objekt aus der Klasse anlegt oder ob man das für alle Objekte einer anderen Klasse anlegt. In diesem Fall wähle ich jetzt für eine Gruppe, da das empfohlen wird, wähle jetzt hier mal den Operations Manager Management Server bzw. die Operations Manager Management Server Computergruppe. Anschließend öffnen sich die Parameter des Overrides bzw. die Override-Eigenschaften und hier sind die Parameter zu sehen. In diesem Fall möchte ich die Regel deaktivieren. Das heißt, ich wähle den Parameter Enabled und setze den von True auf False. Anschließend schaue ich noch kurz, wie das Management Pack heißt. In diesem Fall ist das das System Center Core Monitoring Management Pack. Das heißt, ich speichere das Ganze in einem neuen Management Pack, da ich dafür noch keins angelegt habe und nenne das System Center Core Overrides. Jetzt habe ich das Management Pack erstellt. Habe hier ausgewählt, dass die Regel in diesem Management Pack gespeichert wird. Das Ganze wende ich jetzt an. Und dadurch ist der Override erstellt. Über OK kann ich das Feld schließen. Der Override wird jetzt beim nächsten Mal angewendet. Abschließend bleibt mir noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, Sie können das ein oder andere aus dem Video mitnehmen und in Ihrer Umgebung anwenden.